und herzlich willkommen zum FCB Frauen Update.
Ja, hallo erstmal, auch von mir.
Heute haben wir eine erste Spezialfolge zur EM in diesem Sommer. Die Saison der Bayern Frauen ist ja schon seit ein paar Wochen zu Ende, aber jetzt geht's weiter mit der Europameisterschaft in der Schweiz, die kommende Woche am 2. Juli anfängt. Und auch da sind einige Spielerinnen der Bayern Frauen dabei. Aus 8 Nationen, wir haben mal nachgerechnet, sind Spielerinnen vom FC Bayern dabei. Und über die wollen wir in dieser Folge sprechen. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit Deutschland. Das wird natürlich unser Augenmerk sein. Das ist die Nation, die natürlich auch beim FC Bayern am präsentesten ist. Da stellen die Deutschen, der FC Bayern, die Kapitänin sogar mit Julia Quinn. Deshalb, Christian, erste Frage an dich. Wie schätzt du Julia Quinn ein?
Ja, Julia Quinn steht im DFB-Team natürlich außerhalb jeder Frage. Sie ist die Kapitänin und wenn alles normal verläuft, wenn sie sich nicht verletzen wird, denke ich, wird sie jede Minute spielen und ist aus der Abwehr hinten rechts nicht wegzudenken. Sie ist der Kopf von einem Bayern-Block im Nationalteam und ich denke, an der Entwicklung zeigt sich auch ein bisschen, wie sich die Kräfteverhältnisse im deutschen Frauenfußball verschoben haben. Früher hat man ja oft gesagt, dass das DFB-Team so der VfL Wolfsburg 2.0 ist. Jetzt würde ich fast sagen, es ist der FC Bayern 2.0. Also mittlerweile geben da die Bayern-Spielerinnen den Ton an. Und Julia Quinn ist natürlich das Aushängeschild des deutschen Frauenfußballs, kann man fast sagen. Und auch völlig zu Recht da als Kapitänin am Start.
Das hat Julia Quinn, seit Alex Popp weg ist, seit sie vergangenes Jahr aufgehört hat nach Olympia, hat Julia Quinn das, finde ich, sehr, sehr gut übernommen und ist auch jemand, der da total gerne und stolz vorangeht. Und genau, wie du sagst, sie ist total präsent. Ich finde auch, dass sie da einen guten Vorreiterjob leistet. Wenn wir mal so ganz abseits vom Sportlichen schauen, ist total präsent gerade in den Medien, gibt viele Interviews und steht ja gerne als die Vertreterin für eine neue Spielerinnen-Generation.
Ja, und sie ist ja auch die Spielerin mit der größten Reichweite in den sozialen Medien. Und im Gegensatz zu Alicia Lehmann bei der Schweiz ist sie eben nicht nur eine Spielerin, die dadurch auffällt, sondern eben auch sportlich unbestritten. Also sie macht hinten dicht und hat immer jede Menge Offensivpotenzial auch, marschiert immer mit nach vorne. Also sie ist wirklich die Spielerin, die eigentlich überhaupt nie zur Diskussion stehen wird.
Genau, wir haben insgesamt 7 Spielerinnen für das DFB-Team, die vom FC Bayern kommen. Also man kann da schon auf jeden Fall von einem sehr großen, starken FC Bayern-Block sprechen im DFB-Team. Und Julia Quinn ist hinten rechts gesetzt. Wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, einfach die DFB-Frauen vom FC Bayern mal durch. Und ich würde direkt dahinter als zweitbekannteste Spielerin Lea Schüller nennen. Siehst du es auch so oder würdest du Clara Bühl oder Sydney Lohmann als erstes nennen? Wen siehst du so als zweitwichtigste Spielerin?
Das ist meiner Meinung nach ganz schwierig zu sagen, weil ich glaube, dass Clara Bühl so wie Julia Quinn auch im Normalfall jede Minute spielen wird. Also ich glaube, dass sie auch eine Spielerin ist, die immer spielen wird, einfach weil sie auch unfassbar wichtig ist auf der linken Außenbahn für die Mannschaft. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass Lea Schüller vielleicht so ein bisschen der Star des Turniers wird, dass sie, wenn sie ihre Form, die sie zuletzt in der Bundesliga, im DFB-Pokal, in der Nations League hatte, wenn sie die mit in die Schweiz nimmt und da weiter so trifft, dann könnte das wirklich für sie der Durchbruch sein zu einer internationalen Top-Stürmerin. Sie stand bisher immer so ein bisschen im Schatten von Pop bei den großen Turnieren und jetzt reist sie zumindest theoretisch in richtig guter Form zu dem Turnier. Und wenn sie da wirklich so weiter trifft, dann könnte das sie wirklich auch international zu einer richtig bekannten, richtig guten Stürmerin machen, die zu den Besten gehört. Allerdings denke ich, dass sie ein bisschen weniger spielen wird als Clara Bühl. Einfach weil, mit Selina Cerci zum Beispiel eine sehr starke Alternative auch zur Verfügung steht, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass Christian Wück das so ähnlich macht, das Wechselspiel, wie es beim FC Bayern mit Jovana Damjanovic vollzogen wird, dass zum Beispiel Lea Schüller eine Stunde lang spielt und dann kommt für die Schlussphase eine andere Stürmerin rein, zum Beispiel Selina Cerci, um dann nochmal mehr Gas zu geben, um nochmal die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen, also dass da auch so ein bisschen Job-Sharing betrieben wird. Deswegen glaube ich, dass Clara Bühl ein bisschen mehr spielen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lea Schüller sehr in den Mittelpunkt rutscht.
Das ist eine spannende, interessante These. Du weißt, alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich ein bisschen kritischer bin mit Lea Schüller. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so kommt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie Findungsschwierigkeiten hat. Sie hatte ja auch beim FC Bayern eine durchwachsene Saison, die erstmal nicht so gut gestartet ist, auch so ein bisschen verletzungs- und formbedingt. Und erst mit der Zeit kam sie gut rein. Und so ist das leider öfter bei Lea Schüller, dass man nicht so genau weiß, ob sie jetzt ab Sekunde 1 präsent ist und trifft. Also bei Lea Schüller gehen halt dann doch viele Chancen nicht ins Tor. Sie hat eine gute Quote, aber ich finde, die ist trotz allem echt ausbaufähig. Plus, wie du auch schon gesagt hast, es gibt auch andere Spielerinnen. Und da würde ich jetzt nicht nur Cerci nennen, ich würde Giovanna Hoffmann zum Beispiel nennen, aber auch die Flügelspielerinnen, zum Beispiel Clara Bühl, Jule Brandt, auch in der Mitte Linda Dahlmann, Laura Freigang, je nachdem, wer spielt. Die sind alle abschlussstark und trauen sich, den Ball auch mal selber reinzubringen. Also, ich glaube, da hat Lea Schüller gute Chancen, aber auch gute Konkurrentinnen, die eben auch Tore schießen können. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Christian Wück merkt, dass Lea Schüller die ersten beiden Spiele Schwierigkeiten hat, vielleicht könnte er dann noch mal ein bisschen rumprobieren und doch eine andere Spielerin vorne reinstellen.
Ich meine, das wird für alle so sein. Also das erste Spiel wird sehr entscheidend sein. Wie gelingt der Start ins Turnier? Das wird für die ganze Mannschaft entscheiden und natürlich auch für jede einzelne Spielerin. Also wenn Lea Schüller da direkt trifft und an ihre Serie anschließt, die sie zuletzt hatte, dann wird sie wahrscheinlich außerhalb jeder Diskussion stehen. Aber klar, wenn natürlich jetzt zum Beispiel sie trifft 70 Minuten nicht, dann kommt Selina Cerci oder Giovanna Hoffmann rein und die treffen und dann kann das ganz schnell auch sein, dass dann mal so eine Spielerin in der Startelf steht? Das stimmt natürlich.
Klar, das weiß man nie so genau. Jetzt haben wir ja schon über beide gesprochen. Ich bin mal gespannt, was du zu Linda Dahlmann sagst. Die hat ja einen erstaunlichen Aufschwung in der DFB-Elf genommen unter Christian Wück.
Also er hat sie ja auf der Zehnerposition eingesetzt, also auf einer Position, die sie beim FC Bayern zwar so auch spielt, aber jetzt selten so zentral, also wirklich als Spielmacherin, was natürlich ihren Fähigkeiten super entgegenkommt. Also da glänzt sie eigentlich am allermeisten, weil sie kann dribbeln, sie kann passen, ist selbst torgefährlich, hat da viele Freiheiten. Also die Situation ist so ein bisschen ähnlich, denke ich, wie bei Lea Schüller. Also wenn sie einen guten Start erwischt, kann sie da auf der Position sicherlich ein herausragendes Turnier spielen, denke ich. Wenn es natürlich direkt nicht klappt, hat auch sie große Konkurrenz, zum Beispiel durch Laura Freigang. Und da muss man dann wirklich auch mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich denke, dass sie echt zu einer Schlüsselspielerin auch bei dieser EM werden könnte, wenn sie wirklich die Rolle als Spielmacherin, als hängende Neun, als tiefe Stürmerin da irgendwie gut ausfüllt, dass sie da wirklich auch, also gerade mit diesen besonderen Momenten, die sie immer hat, also die Tricks, die sie macht, die Dribblings, dass sie damit echt für Aufsehen sorgen kann, weil sie bisher vielleicht auch bei der DFB-Elf noch nicht so gesetzt war.
Genau, die Schnelligkeit will ich da auf jeden Fall sehen. Und Linda Dahlmann ist so jemand, der immer, immer wieder kämpfen musste um seine Daseinsberechtigung im DFB-Team. Auch zuletzt bei Olympia nicht da dabei gewesen letztes Jahr. Dann beim FC Bayern einen schweren Stand gehabt. Auch da immer wieder Konkurrenz gehabt auf dieser Position. Ich finde, man hat das schon beim World Sevens Turnier in Lissabon gesehen, wie stark sie ist, was für eine Zockerin sie ist und welche Freude sie damit auf den Platz bringt. Ich glaube, das hat ihr total gut getan und die letzten Spiele auch. In denen hat sie ganz klar gezeigt, dass sie, wie du es auch gesagt hast, dieses Spielführerinnen-Gen hat. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Chance für sie. Gleichzeitig ist natürlich mit Laura Freigang eine Spielerin, ihre größte Konkurrentin, die in einer sehr ähnlichen Situation beim DFB ist, die zwar häufiger schon dabei war, aber auch eben noch nicht das Standing hat, das andere Spielerinnen haben. Von daher finde ich das total spannend.
Hier könnte ich mir vorstellen, dass es in gewisser Weise so ein Job-Sharing gibt, dass beide spielen. Also klar, jetzt im modernen Fußball, wo man fünfmal auswechseln kann, kann man ja sogar während dem Spiel viel umstellen und natürlich auch dann von Spiel zu Spiel, je nachdem, wer gerade anfängt, wie es vielleicht auch auf den Gegner am besten passt.
Ja. Das kann ich mir auch vorstellen.
Ich glaube, dass sich da das Team um Christian Wück ziemlich viel Gedanken machen wird und die Mannschaft wirklich jedes Mal neu ausrichten wird. Aber auf jeden Fall sind diese vier Spielerinnen werden eine große Rolle spielen vom FC Bayern in der Nationalmannschaft. Und Sidney Lohmann vermutlich auch. Das wäre dann die fünfte, die ja auch immer beim DFB irgendwie ein bisschen um Einsatzzeit kämpfen musste. Aber jetzt gerade in Abwesenheit von Lena Oberdorf natürlich da auch im zentralen Mittelfeld eine sehr gute Rolle spielen kann.
Genau, ich finde, bei Sidney Lohmann sieht man sehr, dass sie von Ausfällen immer wieder profitiert. Das ist total schade und wahrscheinlich möchte sie das auch nicht gerne. Aber das ist beim FC Bayern so gewesen und das ist jetzt auch beim DFB-Team so, dass sie, wenn jemand im defensiven zentralen Mittelfeld eben verletzt ist, dann doch jemand ist, der einspringt, weil er im Mittelfeld so ziemlich alles spielen kann. Also sowohl vorne zentral, also die Position, die jetzt eben Linda Dahlmann eingenommen hat. Sie kann auch im Flügel spielen und eben ein Stückchen weiter hinten. Und zuletzt hat sie ihren Job überragend gemacht, gegen Österreich 2 Tore geschossen. Aber bei Sidney Lohmann sieht man auch immer wieder bessere und schlechtere Spiele, würde ich jetzt nicht sagen, aber Spiele, in denen sie nicht so auffällt. Also Fehler sind mir von Sidney Lohmann im DFB-Team jetzt gar keine so präsent, aber es gibt halt einfach Spiele, in denen sie nicht so auffällt oder einfach Spiele, in denen der Bundestrainer anderen Spielerinnen wieder den Vortritt lässt. Von daher bin ich total gespannt, wie viel sie spielen wird und ob sie eher als Einwechselspielerin dann doch vielleicht auf dem Platz steht.
Das ist gut möglich, weil sie ja oft auch die Rolle als Einwechselspielerin hatte und auch eben eine Spielerin ist, die sehr viel Energie nochmal bringen kann, die super zweikampfstark ist, sehr präsent und auch immer wieder torgefährlich. Also wenn sie fit ist, ist sie für mich auch auf jeden Fall ein ganz klarer Bestandteil der Mannschaft und auch eine absolute Startelf-Kandidatin in der Zusammensetzung, wie die DFB-Elf jetzt spielen wird. Gerade wo Lena Oberdorf eben nicht dabei ist.
Wenn jemand gut ist im nochmal neue Energie auf den Platz bringen, dann ist es Sidney Lohmann und von daher ist sie auch als Einwechselspielerin einfach unfassbar wertvoll.
Hat sie ja schon oft genug gemacht, nicht zuletzt beim letzten EM-Finale gegen England, wo sie reingekommen ist und auch nochmal wirklich die deutsche Mannschaft gut vorangebracht hat und dann ja auch noch übel beleidigt wurde von der einen Engländerin.
Ach Gott, ich habe das schon wieder verdrängt. Du hast vollkommen recht. Ich würde sagen, soweit mit den Spielerinnen, die man sowieso schon auf dem Schirm hatte aus anderen Turnieren, kommen wir zu Franzi Kett, die für mich so die echt interessanteste Rolle hat aus dem Bayern-Block beim DFB-Team, weil Franzi Kett ja umgeschult wurde. Gelernte Offensivspielerin beim FC Bayern die letzten beiden Jahre immer mal wieder, aber dann doch nicht so richtig dabei gewesen, war dann auch verletzt mit einer Sprunggelenksverletzung ab vergangenen Sommer, kam erst im Winter zurück, hatte es ja immer ein bisschen schwierig, sich durchzusetzen, ist natürlich mit ihren 20 Jahren auch noch recht jung. Und dann hatte Christian Wück die Idee, wir machen aus ihr von der Offensivspielerin eine Linksverteidigerin. Wie findest du das?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur von Christian Wück kam oder ob da auch Alex Strauß noch dran beteiligt war. Aber grundsätzlich eine sehr gute Idee, weil halt einfach die Konkurrenz hinten links nicht so groß ist und weil schnelle Linksverteidigerinnen ja überall gesucht werden. Und das ist ja auch der Grund, warum sie jetzt überhaupt dabei ist. Also die ganze Saison hat Caroline Simon bei den Bayern Frauen hinten links gespielt, hat eine sehr gute Saison gespielt. Also eigentlich hätte man sie mitnehmen müssen. Aber Christian Wück will eben eine sehr schnelle Spielerin dabei haben, eine Rollenspielerin, die dann wahrscheinlich reinkommt, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die eben sehr schnelle Außenstürmerinnen hat, wie zum Beispiel Frankreich, weil man sonst vielleicht keine Spielerin im Kader hätte, die überhaupt dieses Tempo mitgehen kann, die so eine Spielerin dann überhaupt verteidigen kann. Und deswegen ist das eigentlich fast die spannendste Nominierung von den Bayern Frauen, denke ich.
Ja, auch weil die ja so gar niemand auf dem Schirm hatte. Also, dass Franzi Kett direkt auch nicht mal auf Abruf, sondern direkt dabei ist, das kam ja erst im April auf, als Christian Wück sie nominiert hatte. Davor war das so ein, ja, vielleicht trainiert sie mal mit, aber so klar war das auf gar keinen Fall. In einer Sache würde ich dir aber widersprechen. Ich finde, die Konkurrenz ist sehr groß. Also, wir haben ja Sarai Linder, die jetzt auch dabei ist, die wahrscheinlich auch ihr Counterpart ist. Und sicher auch genügend Einsatzzeit bekommen wird. Aber es gibt Feli Rauch, es gibt Caro Simon, wie du sagst. Caro Simon, die eben auch sehr viel erfahrener ist. Da finde ich das schon mutig von Christian Wück ausgerechnet, die die Spielerin mitzunehmen, die ja auch beim Verein nicht mal Stammspielerin ist.
Also das ist ja eigentlich das, was ich genau meine. Also er hat halt wirklich eine Rollenspielerin mitgenommen. Also das zeigt auch, dass er sich sehr viel Gedanken macht, weil er einfach, also sie bringt halt diese Geschwindigkeit mit, wahrscheinlich mehr als alle anderen auf dieser Position. Also die logischere Wahl wäre natürlich Caroline Simon gewesen, als erfahrene Spielerin, die die ganze Saison gespielt hat, die in der Champions League gespielt hat. Aber er will halt einfach eine Spielerin dabei haben, die halt wirklich sehr sprintstark ist. Und das, finde ich, zeigt schon, dass er sich sehr viel Gedanken macht, was auch ein Unterschied vielleicht ist zu seiner Vorgängerin Martina Voss-Tecklenburg, die, wo man das Gefühl hatte, die immer so die naheliegendste Spielerin nominiert hat. Und jetzt vielleicht zu sagen, okay, ich nehme eine Spielerin mit, die eigentlich nicht in den Kader gehört, aber die ich vielleicht in bestimmten Situationen gebrauchen kann, finde ich sehr gut.
Ich finde das auch gut, ich finde das mutig, aber so ein bisschen skeptisch bin ich trotzdem, weil er natürlich auch so ein bisschen Unruhe reinbringt ins Team. Das war ja auch ausreichend Thema die vergangenen Wochen, dass so eine Feli Rauch sich einfach übergangen gefühlt hat. Und nicht nur, dass sie nicht dabei war, mit ihr wurde dann auch noch nicht mal darüber geredet. Und ich finde, Feli Rauch als Stammverteidigerin der vergangenen Jahre hätte es verdient, dass man ihr wenigstens erklärt, warum sie nicht mitkommt. Deswegen allein so gruppendynamisch und wenn man den sozialen Aspekt da noch mal mit reinbringt, finde ich, ist es auf jeden Fall auch nicht nur eine logische, sondern auch eine sehr mutige Entscheidung von Christian Wück.
Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie selbstverständlich ist, aber ja, hab's ja schon gesagt. Also ich finde es auf jeden Fall gut. Es ist halt wirklich so ein bisschen so dieses Konzept-Trainer-Ding, einfach zu sagen, ich habe jetzt vielleicht eine Spielerin dabei, die eben nur irgendwie ganz besondere Fähigkeiten mitbringt für ganz besondere Situationen. Aber klar, natürlich ist das dann für die Spielerinnen, die deswegen zu Hause bleiben müssen, eine doofe Situation. Allerdings muss man ja auch sagen, also wenn man jetzt die jüngsten Bilder aus dem Trainingslager gesehen hat, wo Wolfgang Petri zu Besuch war, also zumindest bei den Spielerinnen, die jetzt dabei sind, scheint die Stimmung ja tatsächlich bestens zu sein. Also es war ja wirklich, das wirkte echt so, als ob sie richtig viel Spaß gehabt hätten.
Das stimmt. Ich glaube, Christian Wück und das Trainerteam die haben das sehr gut eingefangen wieder, die ganze Geschichte. Lena Oberdorf war ja auch eine größere Geschichte, dass sie nicht dabei ist, aber dann doch einmal nominiert wurde, nicht gespielt hat. Ich glaube, das hat das Team und das Trainerteam, die haben das zusammen sehr, sehr gut in den Griff bekommen und ja, für gute Stimmung wieder gesorgt. Das ist ja sehr positiv.
Man darf auch vielleicht nicht vergessen, dass Christian Wück ja vorher nie im Frauenbereich gearbeitet hat. Und vielleicht ist es eben einfach üblicher, im Frauenbereich ausführlicher zu erklären, warum man so eine Personalentscheidung trifft, als im Männerbereich. Und vielleicht sind das einfach auch so Umstellungsprobleme.
Klar, die Kommunikation war ja schon öfter mal das Thema bei den DFB-Frauen.
Wobei es natürlich auch immer geheißen hat, dass ja auch Martina Voss-Tecklenburg mit manchen Spielerinnen überhaupt nicht gesprochen hat.
Genau,
Also von
also ich sage
daher,
ja,
ja.
das Problem gibt es schon länger. Ja.
Ja.
Als letzte Spielerin hätten wir jetzt noch Ena Mamutovic auf dem Zettel stehen. Gibt nicht so arg viel zu ihr zu sagen, oder?
Nein, also sie wird im Normalfall nicht spielen als dritte Torhüterin. Man sagt ja immer, dass dem dritten Torhüter, der dritten Torhüterin in so einem Kader dann so ein bisschen die Rolle zukommt, gute Stimmung zu verbreiten. Also wirklich so ein bisschen auch irgendwie dafür zu sorgen, dass es in der Mannschaft gut läuft. Vermutlich wurde sie auch deswegen ausgewählt. Also hat ja auch sich so geäußert, dass sie sich extrem geehrt fühlt, dabei zu sein. Und dass das, also sie wird da mit Sicherheit keinen Ärger machen oder irgendwelche Ansprüche stellen. Und das ist ja auch eine schöne Sache, dass sie da mitfahren darf. Wobei ich sie leistungsmäßig gar nicht so weit hinter den anderen beiden sehe. Also ich glaube, wenn sie spielen müsste, würde das keinen großen Unterschied machen.
Genau, gesetzt ist Ann-Kathrin Berger, die eine exzellente Leistung auf den Platz bringen kann, aber eben nicht immer tut, die schon auch hin und wieder ihre Fehler im Spiel hat. Stina Johannes, die eine solide Torhüterin ist, bisher bei Frankfurt gespielt hat. Genau, und Ena Mamutovic hat beim FC Bayern ja auch einen sehr, sehr guten Job gemacht, vergangene Saison. Von daher wäre sie genauso berechtigt, auf dem Platz zu stehen.
Denke auch, also klar, sie hat noch viel Zeit, ist noch sehr jung, aber wenn sie spielen müsste, denke ich, wäre das kein Problem, das würde sie auch gut machen.
So, jetzt haben wir 20 Minuten über die Bayern-Frauen beim DFB-Team gesprochen. Lass uns mal zu den anderen kommen. Und zwar hätten wir da als ersten Gruppenspielgegner Polen. Die drei Gruppenspiele gegen Polen, gegen Dänemark und gegen Schweden. Am 4. Juli geht es los gegen Polen, danach gegen Dänemark am 8. und gegen Schweden im letzten Gruppenspiel am 12. Juli. Und es gibt tatsächlich eine Spielerin der Bayern-Frauen, die bei Polen spielt.
Eine Spielerin, die ich jetzt so auch nicht auf dem Zettel hatte.
Natalia Padilla-Bidas ist der Name, die zwar schon länger beim FC Bayern unter Vertrag steht, aber zuletzt ausgeliehen war. Zuerst an Köln und dann an Sevilla, wo sie auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und aus diesem Grund holt der FC Bayern sie jetzt auch zurück. Genau, ab kommender Saison werden wir dann auch ein bisschen mehr vielleicht von ihr sehen.
Ja, also bin ich tatsächlich gespannt. Also muss ganz ehrlich sagen, sie hatte ich jetzt wirklich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, also ich habe den Namen zwar schon gehört, aber das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass sie unter Umständen dagegen das DFB-Team spielen könnte.
Man kennt ja vor allem Ewa Pajor von Polen, die lange beim VfL Wolfsburg gespielt hat und jetzt inzwischen für den FC Barcelona die Tore macht. Auch unfassbar krasse Spielerin, also ist auch bei Barcelona richtig angekommen. Ich würde sagen, Polen auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, auch wenn man die jetzt mal als schwächstes der drei Teams einschätzen würde, die dagegen die DFB-Frauen spielen. Aber genau, man wird sehen. Ich glaube, die haben ein paar ganz gute Spielerinnen mit dabei in der Mannschaft. Und allein eine Eva Pajor müsste man in der etwas wackeligen Defensive der DFB-Frauen erstmal unter Kontrolle bekommen.
Ja, vor allen Dingen wird das wirklich die erste Härteprüfung für die neue Defensive, also die jetzt ja noch nicht so lange so zusammengespielt hat, das Innenverteidiger-Duo, Innenverteidigerinnen-Duo. Da wird man sehen, wie sie Eva Pajor in den Griff kriegen. Veronika Zawistowska ist auch im Kader. Also sie ist natürlich jetzt noch beim FC Bayern unter Vertrag, geht weg, ist glaube ich auch noch nicht bekannt, wohin. Wird man auch sehen, ob sie zum Einsatz kommt. Aber gut, Tanja Pawolek, die Kapitänin von Eintracht Frankfurt, die jetzt zu Union Berlin wechselt, zum Aufsteiger. Also sind schon einige Spielerinnen dabei, die man kennt aus der Bundesliga.
Genau, auch einige erfahrene Spielerinnen. Ich würde die nicht so komplett abschreiben, die Mannschaft.
Nein, aber es ist natürlich eine Mannschaft, die man zum Auftakt schlagen muss und wo man sich dann auch wirklich Schwung für das ganze Turnier holen kann.
Genau.
Wenn wir noch bei dem Spieltag kurz bleiben, also das Parallelspiel ist natürlich aus Sicht der Bayern-Frauen äußerst interessant. Wenn Dänemark gegen Schweden spielt, könnte es dazu kommen, dass Pernille Harder direkt gegen Magdalena Eriksson spielt, was natürlich eine sehr lustige und kuriose Geschichte ist. Die beiden wollten ja eigentlich diesen Sommer heiraten, davon habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Vielleicht haben sie es auf nach das Spiel verschoben, um mal zu schauen, wie sie da rausgehen, ja.
Also die beiden haben ja erst vor ein paar Wochen gegeneinander gespielt im Freundschaftsspiel. Und damals war das ja eine sehr eindeutige Geschichte für die Schwedinnen, die 6:1 gewonnen haben gegen Dänemark. Mal schauen, wie eindeutig das dieses Mal wird.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Also, das gibt es ja wirklich selten, dass irgendwie ein Paar so gegeneinander spielt, Innenverteidigerin gegen Stürmerin. Die werden sich mit Sicherheit das ein oder andere Mal auf dem Platz begegnen.
Auf jeden Fall und wissen natürlich auch, wie sie mit der jeweils anderen umzugehen haben.
Vermutlich, ja.
Genau, damit wären wir auch schon bei Dänemark, beim zweiten Gegner. Und ich muss sagen, die Mannschaft klingt auf jeden Fall verheißungsvoller, als sie ist. Ich habe mir die Spielerinnen angeschaut und natürlich allen voran Pernille Harder, die ja beim FC Bayern eine grandiose Saison gespielt hat, auch zur FC Bayern Spielerin der Saison gekürt wurde vor ein paar Wochen. Aber in den vergangenen Spielen, die sie mit Dänemark bestritten hat, war sie zwar als Führungsspielerin sehr präsent, aber eben nicht durch Tore. Also gegen Schweden hat sie kein Tor gemacht bei der 1:6 Niederlage, gegen Wales davor auch nicht. Ich muss sagen, ja, gerade gegen diese schwächeren Mannschaften ist das natürlich schon quasi Pflicht, dass sie trifft. Aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen zu hart. Also Pernille Harder auf jeden Fall der Star in Dänemarks Team. Ich würde aber sagen, dahinter kommt nicht so arg viel.
Genau das wird das Problem sein. Also ich denke einfach, dass die anderen Mannschaften sich sehr auf sie konzentrieren, sie aus dem Spiel zu nehmen. Und sie hat nicht so hochkarätige Mitspielerinnen in der Offensive wie beim FC Bayern. Und deswegen denke ich, dass die anderen Mannschaften es dann vielleicht schaffen, sie aus dem Spiel zu nehmen. Grundsätzlich würde ich sagen, eine ganz ähnliche Mannschaft wie Polen. Also eine gute Mannschaft, Dänemark, mit einer herausragenden Spielerin, die auch die ganze Mannschaft dann mitreißen kann. Aber insgesamt eben bei weitem nicht so gut aufgestellt wie Deutschland in der Breite.
Es gibt noch eine zweite Spielerin vom FC Bayern und zwar Stine Ballisager, die jetzt ab der neuen Saison beim FC Bayern spielt, Innenverteidigerin, genau, die eben auch dänische Nationalspielerin ist.
Ja, spannend, sie auch mal zu sehen dann, ob sie zum Einsatz kommt, wie sie zum Einsatz kommt.
Dafür sind ja große Turniere sowieso immer ganz toll, endlich mal andere Spielerinnen zu sehen, außer Bundesliga-Spielerinnen. Da freue ich mich auch schon
Auf
drauf.
jeden Fall.
Genau. Schweden, drittes Team der DFB-Frauen, dritter Gegner am 12. Juli und ich würde sagen, schwerster Gegner. Es gibt gleich drei Spielerinnen der Bayern-Frauen, beziehungsweise zwei. Die dritte spielt nicht mehr beim FC Bayern, und zwar natürlich Magda Eriksson, die wir eben schon angesprochen haben, dann Julia Zsigioti-Olme, die Mittelfeldspielerin der Bayern-Frauen, und Linda Sembrand, die Innenverteidigerin, die jetzt eben gegangen ist zum Saisonende. Ich würde sagen, schwerster Gegner der DFB-Frauen, aber auch da sehr erfahrenes, sehr, also nicht sehr altes Team, aber auf jeden Fall älteres Team. Auch ein Team, das ein Umschwung, ein Umbruch in den nächsten Jahren bevorsteht. Wie schätzt du sie ein?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass sie zum engeren Favoritinnenkreis gehören, weil es wirklich eine Mannschaft ist, die eigentlich auf jeder Position eine Topspielerin hat. Schweden ist ja eigentlich immer eine Mannschaft, die bis zum Ende dabei ist, die immer eigentlich etliche Vizetitel in den letzten Jahren gewonnen hat, Silbermedaillen, die immer ein Kandidatinnen fürs Halbfinale sind. Und das würde ich sagen, sind sie auch diesmal wieder. Also gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt irgendwie zu denken, dass sie nicht irgendwie die EM auch gewinnen könnten. Der einzige Grund ist, dass sie eigentlich nie was gewinnen. Also so ein bisschen dieses Bayer Leverkusen-Ding jahrelang, aber die haben es ja auch irgendwann dann geschafft, den Vizekusen-Titel abzulegen. Also Schweden hat einmal die Europameisterschaft gewonnen. Das habe ich gerade gestern nochmal nachgeschaut. Das war 1984. Und seitdem spielen sie immer mit, aber gewinnen nie. Und das ist natürlich was, was sie auch sicherlich gerne ablegen würden. Und den Kader dafür haben sie eigentlich.
Bei der letzten EM sind sie ins Halbfinale gekommen, dort am späteren Europameister England gescheitert. Diesmal finde ich kurios, dass der Trainer Peter Gerhardsson schon vor der EM bekannt gegeben hat, dass er geht, und zwar nach der EM. Das heißt, das wird das letzte Turnier sein und dann kommt ein neuer Trainer, Toni Gustafsson, der steht auch schon bereit. Man weiß, wer kommt. Das finde ich eine kuriose Situation, weil man eben ja weiß, dass nach dem Turnier, nach der EM eine Ära zu Ende geht. Und ich mir vorstellen kann, dass es auch im Team ein seltsames Gefühl ist.
Kann seltsam sein, oder es kann eben auch sowas entstehen, dass man sagt, jetzt erst recht nochmal, wir holen jetzt mit dem Trainer nochmal den Titel, spielen für ihn. Das kann ich nicht einschätzen, wie die Lage da ist, aber ja, wird man sehen müssen. Also, wie gesagt, also ich traue ihnen auf jeden Fall alles zu. Und für das Spiel gegen Deutschland ist natürlich der Punkt, das ist so ein typisches drittes Gruppenspiel unter Umständen. Also, wenn man vielleicht beide Mannschaften dann schon auf Kurs sind, wäre das eigentlich so ein typisches 1:1 oder sowas, würde ich sagen, wo sich dann beide irgendwie nicht mehr wehtun. Aber bis dahin wird noch viel passieren. Werden wir sehen, wie es läuft.
Dann gehen wir noch kurz die Bayern-Spielerinnen in den anderen Teams durch. Magst du starten? Hast du eine Präferenz, irgendein Team, zu dem du gerne was sagen möchtest?
Tyra Hansen finde ich auch ganz spannend bei Norwegen, also die auch eine sehr gute Saison bei den Bayern gespielt hat und die auch bei Norwegen gesetzt ist. Das interessanteste Team aus Bayern-Sicht ist tatsächlich fast Island, würde ich sagen. Also mit Clodis Vigorsdóttir, dann Cecilia Rann-Runarsdóttir im Tor, die von Bayern an Inter Mailand ausgeliehen war und dazu einer richtig guten Torhüterin geworden ist. Dann Carolina Lea Williamson, die offiziell ja auch noch bei den Bayern ist. Also zwei Spielerinnen, zwei ausgeliehene Spielerinnen, die vielleicht auch das Turnier nutzen, um sich entweder beim FC Bayern wieder in den Fokus zu spielen oder eben bei einem anderen Verein. Das finde ich schon ganz spannend.
Genau, also klar, wenn man es so als Bewerbung sieht, ist das auf jeden Fall spannend. Grundsätzlich finde ich aber, dass Island eher schwächer einzustufen ist. Haben zuletzt auch zweimal in der Nations League gegen Frankreich verloren, gegen die Schweiz unentschieden gespielt, gegen Norwegen auch unentschieden gespielt, die ich deutlich stärker einschätze. Aber ich glaube trotzdem, dass Island nicht so arg weit kommen wird.
Also wenn sie in der Offensive nicht in Schwung kommen, muss man davon wohl ausgehen. Also ich denke, die Abwehr ist ganz gut um Clodis herum. Aber Offensive ist halt sehr abhängig davon, wie die Spielerinnen da in Fahrt kommen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das Tore schießen. Sie eröffnen ja im Prinzip die EM, auch wenn es nicht das offizielle Eröffnungsspiel ist, machen Sie das erste Spiel gegen Finnland am 2. Juli um 18 Uhr. Da wird man gleich mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Also wenn Sie gut starten, ist da bestimmt auch ein bisschen was möglich, aber ja, also die zählen jetzt auf keinen Fall irgendwie zu den Favoritinnen.
Man muss auch sagen, dass Island in der schwächsten Gruppe des Turniers ist, zusammen mit der Schweiz, von der man, denke ich, nicht so arg viel erwarten muss, zusammen mit Finnland und eben mit Norwegen, die ich noch als die stärksten einschätze in dieser Gruppe. Da sehe ich auf jeden Fall auch ein Weiterkommen als möglich an, aber ich glaube, danach in den K.O.-Spielen war es das ganz schnell für Island.
Ja, also da muss man schon von ausgehen. Also gehören jetzt nicht zu den Anwärterinnen auf den Titel, auf keinen Fall.
Dann können wir sagen, dass Georgia Stanway für England wieder dabei ist, die ja zuletzt auch beim FC Bayern lange ausgefallen ist, seit dem Winter nicht mehr gespielt hat, und jetzt Ende Mai zum ersten Mal im Kader wieder stand für die englische Nationalmannschaft, hat auch jeweils eine Halbzeit gespielt in zwei Spielen gegen Spanien und gegen Portugal. Und ich würde sagen, Georgia Stanway kann, wie schon beim letzten Turnier, da auf jeden Fall wieder ihre Rolle spielen. Und England für mich auch einer der Top-Favoriten im Turnier. Also England, Spanien würde ich ganz, ganz vorne sehen.
Auf jeden Fall. Also England ist eigentlich nach Spanien der Top-Anwärter auf den Titel, würde ich auf jeden Fall sagen. Also als Titelverteidigerin, als Vize-Weltmeisterin und einfach auch mit den vielen guten Spielerinnen. Wobei es da ja zuletzt ein bisschen Unruhe gab. Es gab einige Rücktritte. Also da scheint die Stimmung nicht die beste zu sein, was natürlich auch immer ein ausschlaggebender Faktor sein kann. Also zum Beispiel Mary Earps ist zurückgetreten, die Torhüterin, die Spielmacherin Fran Kirby. Das ist schon spannend, also was das mit der Mannschaft macht. Millie Bright hat erklärt, dass sie nicht in der Lage ist, das Turnier spielen zu können, weder psychisch noch physisch. Mal schauen, wie das den Kader durcheinander wackelt, wirbelt.
Aber ich finde immer noch die Einzelspielerinnen, also ja, mindestens genauso stark wie die Spanierinnen. Also da sind immer noch so viele große Namen dabei, von Beth Mead über Lauren Hemp, Kira Walsh ist dabei, Lucy Bronze. Es sind also so viele Spielerinnen in allen Mannschaftsteilen, die man kennt, die in der Champions League richtig viele gute Spiele schon gemacht haben. Also wenn England nicht weit kommt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ja, also sollte man schon eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie es ins Halbfinale schaffen, mindestens. Und also klar, ist natürlich eine der besten Mannschaften im Turnier. Wenn nicht die zweitbeste vermutlich nach Spanien. Alle sehen Spanien vorne, aber England muss sich da sicherlich nicht verstecken.
Dann würde ich gerne noch ein bisschen über Italien sprechen, die ich nämlich auch total spannend finde, zusammen mit Ariana Caruso, der FC Bayern Mittelfeldspielerin, die ja auch so eine ziemlich treibende Kraft ist bei Italien. Also die Italienerinnen haben zuletzt richtig gute Spiele gemacht, 4:1 gegen Wales gewonnen, 3:0 gegen Dänemark gewonnen, in der Nations League, also nicht nur Freundschaftsspiel, sondern Spiele, in denen es richtig um was ging. Ich würde sagen, die italienische Liga ist sowieso sehr im Kommen. Italienische Nationalmannschaft sollte man auch auf dem Schirm haben.
Absolut. Also ist für mich die Mannschaft, die die Rolle des Geheimfavoriten einnimmt bei diesem Turnier. Also ich habe gerade gestern mit Lina Magul telefoniert, Interview mit ihr gemacht, was nächste Woche kurz vorm Turnierstart auf ran.de erscheinen wird. Ein bisschen Werbung gerade mal. Aber sie ist natürlich wirklich als Spielerin von Inter Mailand ist sie natürlich die Top-Expertin für den italienischen Fußball. Und sie hat gesagt, also dass sie sich extrem freuen würde, wenn die italienische Nationalmannschaft bei der EM zeigen kann, wie gut sie sind, wie gut der italienische Fußball ist. Und sie hat gesagt, sie zählt sie nicht zu den Favoriten. Also sie hat auch nur vier Mannschaften als Favoriten genannt, aber sie würde sie direkt dahinter sehen. Also als eine Mannschaft, die Überraschungsmannschaft des Turniers sein kann. Und da würde ich voll mitgehen. Also ich denke auch, dass die durchaus, es wird natürlich jetzt auch gerade gehypt. Also alle Leute sagen, Italien ist Geheimfavorit. Italien kann ins Halbfinale kommen. Aber klar, also es ist wirklich eine Mannschaft, die mit sehr viel Rückenwind in das Turnier startet. Und das ist spannend. Also kann absolut vorstellen, dass die wirklich der Rolle auch gerecht werden.
Ich habe vor ein paar Tagen für das ZDF eine Infografik gecheckt in meiner Rolle im Social Team. Und dabei auch einen sehr spannenden Fakt über Italien erfahren, den ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar ist Italien mit die Mannschaft, die am häufigsten bei Europameisterschaften dabei war. Und zwar 12 Mal schon. Und das finde ich total erstaunlich, weil mir Italien nie als die große Frauenfußballnation im Kopf war und ich deswegen sehr überrascht bin, wie lange Italien schon oben mitspielt.
Sie haben mitgespielt, aber sie haben nie irgendwas erreicht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt. Also es ist so, dass die großen Vereine in Italien haben immer auch schon Frauenmannschaften gehabt, aber die waren einfach irgendwie so da. Und erst in den letzten Jahren hat man irgendwie erkannt, dass der Frauenfußball fördernswert ist, dass man da mehr rein investieren kann. Und seitdem ist die Liga im Aufwind und seitdem ist auch die Nationalmannschaft im Aufwind. Und jetzt wäre eigentlich so der richtige Zeitpunkt, das auch mal unter Beweis zu stellen, dass man da mitspielen kann. Also Italien natürlich als eine der größten Fußballnationen überhaupt. Spannend, also dass jetzt das auch im Frauenfußball angekommen ist. Und dass die Frauen anscheinend ganz anders als die Männer jetzt nicht irgendwie Defensivexpertinnen sind, sondern mutig nach vorne spielen.
Kann man auf jeden Fall gut anschauen, klar. Ein Fun Fact noch, kurz vor Schluss, und zwar gibt es ja wie zu jedem Turnier eine Prediction, eine Vorhersage von Opta, wer denn Europameister wird. Und auch dieses Jahr hat Opta seinen Supercomputer gefragt, wie sie es immer nennen, also die KI gefragt, die anhand von Wahrscheinlichkeiten, dem Ranking, den vergangenen Spielen, den Spielerinnen, wie sie einzuschätzen sind, ausrechnet, wie die Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Teams sind. Und genau, demzufolge hat Spanien eine 25-prozentige Siegchance bei der EM. Also zu einem Viertel gewinnt Spanien dieses Turnier. Und England knapp dahinter, 17%, oder was heißt knapp? Nee, so knapp ist es gar nicht. 17% Wahrscheinlichkeit, dass England den Titel gewinnt. Und immerhin noch 14%ig die Chance von Deutschland.
Ja, was soll man dazu noch sagen? Also wenn der Supercomputer das so sagt, wird er wohl recht haben. Also wir wollen jetzt, glaube ich, ja zum Ende noch beide tippen, wer es wird. Und wenn der Supercomputer das sagt und wenn alle sagen, es wird Spanien, dann sage ich das nicht, dann sage ich Deutschland.
Das mutig. Ich sag England. Ich sage, England verteidigt den Titel.
Mit meinem Tipp, das ist natürlich auch, ich hoffe es einfach. Also klar, spricht sehr viel mehr für England oder Spanien. Aber ich kann mir einfach vorstellen, dass die deutsche Mannschaft ein gutes Turnier spielt, dass sie gut da reinkommen. Und ich hoffe es einfach auch. Und deswegen tippe ich auf Deutschland.
Sehr gut. Ein bisschen Optimismus an dieser Stelle. Sehr gut. Wir hören uns auf jeden Fall nach der Gruppenphase wieder. Da werden wir ja schon mehr wissen, wie die deutsche Mannschaft nach den drei ersten Spielen abgeschnitten hat, ob es überhaupt weitergeht für sie und wie es weitergeht. Bis dahin würde ich sagen, habt viel Spaß am Turnier. Wir hören uns wieder.
Spaß, bis bald.
Bis dann.